zu wenig Pflegekräfte. Bundesregierung stellt Aktionsprogramm vor. Schülerhilfe YouTube. Videoplattform stiehlt Lehrern die Schau. Und mysteriöser Fall. Warum musste der Kasseler Regierungspräsident sterben?
Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 4. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. In Deutschland gibt es nach wie vor zu wenig Pflegekräfte. Es fehlen etwa 40.000 Mitarbeiter. Und bei 3,5 Millionen Pflegebedürftigen geht uns das Thema quasi alle an. Viele haben in der Familie jemand, der auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und die will die Bundesregierung nun endlich verbessern. Ein Jahr lang haben drei Ministerien, Gesundheit, Familie und Arbeit, gemeinsam mit Arbeitgebern, Kassen, Verbänden und Gewerkschaften Maßnahmen ausgearbeitet. Die Ergebnisse wurden heute präsentiert. Als vorderstes Ziel nannte Familienministerin Giffey, dass wieder mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistert werden, denn der habe einen ganz entscheidenden Vorteil.
Wir reden bei der Pflege über einen Zukunftsberuf. Es ist einer der wenigen Berufe, die wahrscheinlich digitalisierungsfest sein werden. Sie werden nicht ohne digitale Unterstützung gehen, aber es wird immer Menschen brauchen, die sich um andere kümmern, die andere pflegen, und das wird nicht zu ersetzen sein.
Um sicherzustellen, dass es im Pflegeberuf genügend Nachwuchs gibt, kündigte die Familienministerin eine Ausbildungsoffensive an.
Und der wesentliche Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir ab dem 1. Januar 2020 die neue Pflegeausbildung in Deutschland haben werden, mit einem generalistischen Ansatz und vor allen Dingen mit Rahmenbedingungen, die schon längst überfällig sind, nämlich dass endlich überall in Deutschland das Schulgeld abgeschafft wird und eine Ausbildungsvergütung entsprechend garantiert wird, die auch so ist, dass sie angemessen ist, dass sie bei ungefähr 1.000 Euro im Monat liegt und dass wir damit eben nicht mehr diese Situation haben, dass Menschen sich fragen, kann ich es mir überhaupt leisten, Pflegekraft oder Pflegefachkraft zu werden.
Wer einen Pflegeberuf erlernen möchte, wird in Zukunft also während der Ausbildung vergütet. Und auch danach im Job sollen Pflegekräfte mehr Geld bekommen. Das verspricht Arbeitsminister Heil.
Es gibt bisher einen Pflegemindestlohn in Deutschland. Der ist zum einen viel zu niedrig, zum zweiten dummerweise auch nach 30 Jahren deutscher Einheit noch zwischen Ost und West differenziert, was ich unmöglich finde. Und zum dritten zu undifferenziert, weil er nur die Untergrenze für Pflegehilfskräfte definiert und nicht für qualifizierte Pflegekräfte. Wir haben in der gesamten Arbeitsgruppe mit allen Akteuren die Übereinkunft getroffen, dass wir das Gesetz so ändern, dass es höhere Lohnuntergrenzen gibt, dass es differenzierte gibt, auch für qualifizierte Pflegekräfte, und dass wir endlich mit dem Ost-West-Unterschied Schluss machen.
Als nächsten Baustein im Versuch, den Beruf attraktiver zu machen, nennt Gesundheitsminister Spahn die Ausweitung der Kompetenzen.
Es ist gerade nochmal auch deutlich geworden in der Diskussion, dass gerade im europäischen Vergleich wir in Deutschland unseren Pflegekräften eher weniger auch eigenständige Kompetenzen geben in Zusammenarbeit etwa mit den Ärztinnen und Ärzten. Und auch hier setzen wir an mit konkreten Modellprojekten, aber auch mit der Veränderung in der Pflegeausbildung, dass wir tatsächlich auch zu mehr Befugnissen, Kompetenzen für die gut ausgebildeten Pflegekräfte kommen. Zum Beispiel in der Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, dass ein Rollator zum Beispiel oder ein Hilfsmittel in der häuslichen Pflege jetzt eben auch finanziert wird. Das sind heute alles ärztliche Entscheidungen und wir wollen miteinander auch dort die Entscheidungskompetenz der Pflegekräfte stärken.
Und als einen ganz wesentlichen Punkt nennt Spahn auch die momentane Überlastung der Pflegekräfte. Zu wenig Leute für zu viele Patienten. Auch das soll besser werden.
Heute ist zu oft keine Zeit. Das ist ja das, was wir am häufigsten hören. Zu wenig Kolleginnen und Kollegen, zu wenig Zeit in der Pflege, weil zu oft unterbesetzt. Ab heute mit dieser konzertierten Aktion arbeiten wir an Bemessungsverfahren, Personalbemessungsverfahren in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben schon in einigen Bereichen begonnen mit Personaluntergrenzen, aber jetzt geht es eben in einem weiteren Schritt darum, auch in einem richtigen Mix von Pflegefachkräften und anderen Kräften in den Einrichtungen zu Personalschlüsseln zu kommen, die verbindlich sind.
Soweit der Gesundheitsminister. Antenne Bayern-Reporter Benedikt Meisse fasst das doch alles nochmal für uns zusammen. Wie sieht das Maßnahmenpaket der Bundesregierung aus? Ganz kurz und knapp.
Ja, das Paket spaltet sich auf in vier große Bereiche: Bezahlung, Ausbildung, Arbeitsbedingungen und Finanzierung. Im Großen und Ganzen muss der Pflegeberuf wieder attraktiver gemacht werden, sagte Gesundheitsminister Spahn, und das geht nur mit mehr Personal. Deshalb soll die Lücke von fast 40.000 unbesetzten Stellen langfristig geschlossen werden. Den Anfang soll im kommenden Jahr eine neue Pflegeausbildung machen mit mehr Geld für die Azubis. Aber auch die 1,6 Millionen Alten- und Krankenpfleger, die schon ausgebildet sind, sollen durch Tarifverträge und eine Lohnuntergrenze abgesichert sein.
Und die Arbeitsbedingungen sollen ja generell verbessert werden. Was ist da geplant?
Ja, zum einen mehr Digitalisierung, also Akten von Patienten sollen in Zukunft immer mehr elektronisch verarbeitet werden. Das spart Zeit. Zum anderen sollen die Pfleger mehr Verantwortung übernehmen und so stärker mit den Ärzten zusammenarbeiten dürfen. Bei der dünnen Personaldecke versprechen die Minister auch Besserung. Verbindliche Personalvorgaben bei beispielsweise der Dienstplanung oder bei der Zuteilung der Patienten soll genau festlegen, was zumutbar ist und was nicht. Bei Vermittlern von Arbeitskräften aus dem Ausland soll ein Gütesiegel entwickelt werden. Außerdem will Spahn diese Pflegekräfte schon in den Herkunftsländern fördern, sowohl sprachlich als auch fachlich.
Wenn Kinder und Jugendliche dauernd über ihren Handys hängen oder über Tablets und Laptops und sich YouTube-Videos anschauen, dann nicht schimpfen. Vielleicht lernen sie ja, denn nach einer neuen Studie schauen sich viele auf YouTube nicht nur Schminktipps oder das Leben der anderen an, sondern tatsächlich auch kleine Lernfilmchen, um den Schulstoff besser zu verstehen. Quasi als Nachhilfelehrer frei Haus. Antenne Bayern-Reporter Ronny Thurau. Wie wichtig ist YouTube denn da inzwischen?
Ja, also für die Studie des Rats für kulturelle Bildung wurden 12- bis 19-Jährige befragt. Und Ergebnis ist, fast jeder zweite junge YouTube-Nutzer findet die Clips da für ihn wichtig oder sogar sehr wichtig bei Schulthemen auch. Und von diesen Schülern nutzen dann eben viele YouTube-Videos für Hausaufgaben oder um sich Sachen erklären zu lassen, die sie im Unterricht in der Schule nicht verstanden haben.
Also wird YouTube quasi zum Nachhilfeportal.
Naja, das kennt man ja auch aus dem Alltag. Wie geht das Backrezept nochmal oder wie baut man diesen Schrank auf? Wie repariert man nochmal einen Fahrradreifen? Da nutzen ja viele inzwischen von uns nicht mehr einfach eine Bedienungsanleitung oder Bücher, sondern gucken sich ein Video an, wo man es auch gleich sehen kann oder einfach auch viel anschaulicher erklärt bekommt oder auch mal unterhaltsamer. Und so ist es eben auch bei Schulproblemen. Inzwischen sind die digitalen Nachhilfelehrer da teilweise sogar eigene YouTube-Stars. Beispiel Daniel Jung, der erklärt mittlerweile 500.000 Abonnenten Mathe.
Jede kleine Einheit, von Bruchrechnung bis in die tiefe Differentialrechnung, habe ich alles portioniert und Schüler und Studenten sagen auf einmal, boah, ich verstehe das auf einmal und ich verstehe den Gesamtzusammenhang.
Also da geht es nicht nur um einzelne Antworten, sondern man soll quasi insgesamt besser in Mathe werden.
YouTube kann also Nachhilfelehrer ersetzen oder gar die Lehrer in der Schule. Was halten die denn davon? Fragen wir doch Heinz-Peter Meidinger. Er ist Lehrerverbandspräsident. Herr Meidinger, Nachhilfe per YouTube. Wie finden Sie das denn?
Also ich sehe das jetzt relativ entspannt, weil es ist natürlich so, also was passiert früher, wenn jemand was in der Schule nicht verstanden hat und zu Hause hat er dann gemerkt, Mensch, ich habe da überhaupt keine Ahnung beim Lösen der Hausaufgabe, was hat er gemacht? Geschaut, dass er einen Klassenkameraden erwischt, der ihm das erklärt oder hat in irgendwelchen Büchern nachgeschaut, in Schulbüchern, ob das irgendwo drinsteht oder seine Eltern gefragt. Und da kommt ihm jetzt als neues Element und vor allem jederzeit verfügbar, dass man Erklärvideos auf YouTube und allen möglichen anderen Plattformen sich anschauen kann.
Aber wird über solche Erklärvideos Ihrer Meinung nach wirklich schulisches Wissen vermittelt?
Da sind ja gute Dinge dabei, ja. Auch von Lehrkräften, also auch von Profis, würde ich mal sagen. Man darf aber den Wirkungsgrad auch nicht überschätzen. Also so nach dem Motto, da ist jetzt was im Internet, was eigentlich Unterrichtsvermittlung viel besser kann als die Lehrkräfte. Weil es fehlen natürlich diesen Erklärvideos ein paar entscheidende Dinge. Also in der Regel sind es Erklärvideos über recht abgegrenzte Stoffgebiete. Also nehmen wir mal die Mathematik, ganz bestimmt der Typ von Wahrscheinlichkeitsrechnung oder der Dreisatz, der da erläutert wird. Was aber fehlt, ist sozusagen so ein systematischer, eingebetteter Unterrichtseinheit. Das sind Bruchstücke. Ja. Und was natürlich auch fehlt, das ist halt eine Diagnose. Also dafür braucht man eigentlich wieder den Lehrer, der halt aufgrund der korrigierten Arbeiten oder der Hausaufgaben, die er von dem Schüler sieht oder der Fragen, am Video kann man keine Fragen stellen. Ja. Und es ist halt immer eine doppelte Geschichte. Also man hat ja oft das Gefühl, man hat es verstanden dann, wenn das so erklärt wird. Es ist aber ein Riesenschritt, wenn man es selber machen muss. Ja.
Trotzdem sagen viele Kids ja auch, ich verstehe das besser auf YouTube als in der Schule. Was sagen Sie denn dazu?
Klar, das ist ja schon oft rein eine Frage der Zeit und der Visualisierung. Also wenn Sie natürlich ein Erklärvideo haben von einer Viertelstunde zu etwas, was im Unterricht nur in 5 Minuten behandelt wird, hat natürlich das Erklärvideo schon einen großen Vorteil. Und das muss man natürlich auch sagen. Also natürlich ist nicht jede Lehrkraft ein Unterhaltungskünstler oder sowas. Da ist ja viel bei den YouTube-Videos, Edutainment auch. Nur man kann das jetzt nicht dagegen halten, dass man sagt, jetzt schauen wir mal an, wie der Lehrer das in der Stunde gemacht hat und dann schauen wir an, wie das der YouTuber gemacht hat. Das ist halt, eine Lehrkraft hat halt eine Gesamtverantwortung für die ganze Klasse. Ja. Muss auf viele verschiedene Schüler eingehen, muss auch noch anderen Stoff behandeln. Ist wahrscheinlich auch nicht immer bestens drauf, kann auch nicht jederzeit alle Medien einsetzen. Insofern ist das sicher eine schöne Ergänzung, nur es kann den Unterricht nicht ersetzen.
Also würden Sie Schülern jetzt YouTube-Erklärfilme empfehlen oder doch lieber nicht?
Es ist halt auch viel Schrott da. Es gibt ja nicht nur die ganz tollen Sachen, sondern bei YouTube kann ja jeder was hochladen. Und genauso wie es bei den Hausarbeiten-Seiten, wo man ja dann, wenn man eine eigene Hausarbeit hochlädt, eine runterladen kann oder auch bezahlt sich eine kaufen kann, da hat man natürlich keine Gewähr, dass man da wirklich jetzt ein fehlerfreies, tolles Ding bekommt. Eventuell bekommt man immer ein paar Fehler mitgeliefert.
Dann könnte man zusammenfassend sagen, als Ergänzung zum Unterricht kann so ein Lehrfilmchen schon helfen, wenn es ein gutes ist. Und das könnte dann ja sogar auch mal ein Lehrer selbst empfehlen.
Aber natürlich, das bricht einem Lehrer kein Zacken aus der Krone. Oder im Gegenteil, wenn eine Lehrkraft, habe ich ja selber schon im Lehrerzimmer gehört, dass man sagt, Mensch, da gibt es ein ganz interessantes Video da zum, was weiß ich, zu dem und dem Versuch, ja, im Internet, wo sich der Lehrer selber überlegt, ob er dieses Video, anstatt dass er den Versuch im Unterricht macht, weil er kaum Zeit hat, ob er nicht dieses YouTube-Video da verwendet, dass eine Lehrkraft sagt, also Leute, wenn ihr das und das jetzt immer noch nicht verstanden habt und so, unter der und der Adresse findet ihr im Internet wirklich Sachen, die das nochmal ganz langsam anschaulich und bieten. Also das, glaube ich, da fällt keinem Lehrer Zacken aus der Krone, wenn er das sagt. Ja.
Danke, das war Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Es ist ein Fall, der Rätsel aufgibt und sich liest wie ein Krimi. Der Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der CDU-Politiker wurde am frühen Sonntagmorgen tot auf der Terrasse seines Hauses gefunden. Niedergestreckt mit einem Kopfschuss. Dazu der leitende Oberstaatsanwalt Horst Streif.
Die umgehend angeordnete und noch am gestrigen Tag durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass Herr Dr. Lübcke an den Folgen einer Schussverletzung verstorben ist. Das aus einer Kurzwaffe verschossene Projektil traf ihn in den Kopf. Die Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Schusswaffe aus nächster Nähe abgefeuert wurde.
Gefunden wurde die Schusswaffe aber nicht. Sie ist weg. Und deswegen halten die Ermittler einen Suizid für extrem unwahrscheinlich. Aktuell gehen sie von einem Verbrechen aus.
Konkrete Hinweise bezüglich eines Tatverdächtigen bzw. eines Tatmotivs haben die Ermittlungen bisher allerdings noch nicht hervorgebracht. Die Ermittlungen laufen jedoch in allen Richtungen mit Hochdruck.
Eine 20-köpfige Sonderkommission wurde gebildet, die den Fall nun aufklären soll. Antenne Bayern-Reporterin Lea Matschulat, was weiß man denn bisher? Es gibt ja offenbar wenig Hinweise.
Ja, das ist richtig, beziehungsweise genauer gesagt, sie tun logischerweise auch wenig raus an Infos angesichts der unklaren Lage und der laufenden Ermittlungen. Klar ist, Lübcke wurde auf seinem Grundstück erschossen, konnte sich verletzt wohl noch Richtung Haus schleppen, dann brach er zusammen und wurde von einem Angehörigen gefunden. Ob von einem seiner Söhne oder der Ehefrau, wissen wir nicht. Die Bild-Zeitung zitiert außerdem einen Ermittler mit den Worten, der Tatort wurde verändert.
Aktuell kursieren im Netz verstörende Reaktionen von Rechtsextremen, die sich offen über die Tat freuen. Da sind Aussagen zu lesen wie Merkel und den anderen werde es bald genauso gehen. Nimmt die Polizei das ernst und ermittelt auch in diese Richtung? Der Kasseler Regierungspräsident soll ja in den vergangenen Jahren immer wieder Morddrohungen bekommen haben. Aus seinem Umfeld heißt es, einige davon seien von sogenannten Reichsbürgern gekommen.
Das prüfen die Ermittler jetzt auch richtig, aber sie sichten natürlich auch die Hinweise auf dem Grundstück der Familie. Sie sprechen mit den Angehörigen, mit den Freunden und Kollegen von Lübcke. 2015 hatte er sich im Oktober auf einer Veranstaltung gegen fremdenfeindliche Zwischenrufe verwahrt. Danach trafen dann die Morddrohungen ein. Es kann einen Zusammenhang jetzt geben mit der Tat, ja, muss es aber nicht. Vielleicht ergeben sich auch Hinweise aus den Befragungen oder aus Unterlagen von Lübcke.
Danke, Lea. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 4. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.